Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche, was aktuell in der Welt passiert und wie wir das aus einer linken Perspektive einordnen können. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Ich sitze gerade vor meinem Schreibtisch. Vor mir steht nur eine rote Nelke, die früher ArbeiterInnen in der Illegalität als Widerstands- und Erkennungssymbol gedient hat. Die sind in Linz am alternativen 1. Mai auf der Demo verteilt worden. Und letzte Woche haben wir ja auch über ArbeiterInnen und Gewerkschaften gesprochen. Was wir heute machen, ist, dass wir auf die andere Seite der Macht gehen. Wir sprechen heute nämlich über Elon Musk. Viele, einschließlich von mir, haben es nicht geglaubt, bis es wirklich passiert ist. Der aktuell reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat für 44 Milliarden US-Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Das hat wieder für heiße Diskussionen gesorgt. Soll es überhaupt möglich sein, dass Einzelne die gesamte Macht über Nachrichtendienste und soziale Netzwerke haben? Welchen Einfluss hat das auf Zensur und Inhalt auf der Plattform Twitter? Und sollten sie Linke jetzt aus Protest von Twitter verabschieden? Darüber ist viel diskutiert worden und in der heutigen Folge schauen wir gemeinsam mit Lea Fellacher die Übernahme von Twitter nochmal genau an. Aber nicht nur das, wir werfen auch einen Blick hinter das Phänomen Elon Musk insgesamt. Wie konnte er eigentlich so unglaublich reich werden? Und wie kommt es, dass er von vielen Leuten so sehr zum Helden stilisiert wird? Sollten wir sie wegen Musk jetzt von Twitter verabschieden? Das alles diskutiere ich heute mit der Lea. Die Lea ist Sprecherin der Jungen Linken Vorarlberg und sie plant und gestaltet im Kampagnenteam die Aktionstage und die Öffentlichkeitsarbeit von Junge Linke mit. Schön, dass du heute da bist, Lea.
Freut mich auch, dankeschön.
Dass Elon Musk Twitter gekauft hat, das hat vermutlich fast jeder in den letzten Wochen mitbekommen. Aber wer ist Elon Musk überhaupt? Wie kommt der eigentlich an so viel Geld und wie kauft man so einen großen Aktienkonzern? Ist es überhaupt so einfach möglich? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, Lea?
Ja, also Elon Musk ist ein Unternehmer, der ursprünglich aus Südafrika stammt, aber mittlerweile drei Staatsbürgerschaften hat, nämlich die südafrikanische, die kanadische und die US-amerikanische. Den Einstieg in die Unternehmerwelt hatte Musk mit einem Unternehmen namens Zip2, mit dem er anderen Unternehmen eine Online-Präsenz angeboten hat. Zur Gründung des Unternehmens hat er aber großzügige Unterstützung von seinem Vater bekommen. Das heißt, er ist gar nicht so self-made, wie er sich gerne gibt. Zip2 wurde 1999 an einen Computerhersteller namens Compaq verkauft und für seine Firmenanteile erhielt Musk 22 Millionen US-Dollar.
Wahnsinn.
Ja, mit dem Geld hat Musk dann direkt das nächste Unternehmen gegründet, nämlich X.com, ein Online-Bezahlsystem, das ein Jahr später direkt mit Confinity fusionierte, die Firma, die hinter PayPal steckt, das kennt wahrscheinlich jeder. 2002 fing das Spiel dann wieder von vorne an, PayPal wurde an eBay verkauft und Musk gründet mit dem Geld gleich das nächste Unternehmen, nämlich SpaceX, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Also SpaceX führt seit letztem Jahr private Flüge ins All durch, aber auch das weltweit verwendbare satellitengestützte Internet Starlink gehört zu ihnen. Das ist gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg wieder in aller Munde, wo es eingesetzt wurde, um die Internetversorgung sicherzustellen.
Stimmt. Ich habe da erst letztens gelesen, dass durch dieses Starlink-Internet 150 Millionen Menschen in der Ukraine jeden Tag Internet nutzen gerade. Das ist schon echt beeindruckend eigentlich, auch was technisch so möglich ist, wenn man so richtig viel gehört hat.
Ja, und da hört die Geschichte von Elon Musk noch nicht auf. 2004 stieg er dann in den Automobilhersteller Tesla ein. Da ist er jetzt CEO und Product Architect. Seitdem hat er noch viele andere Unternehmen mitgegründet oder ist eingestiegen, und zwar SolarCity, OpenAI, Neuralink, The Boring Company oder Thought. Da hat er sich überall beteiligt jetzt. Um das Phänomen Musk zu verstehen, muss man aber auch die Meme-Kultur kennen. Musk weiß, wie er sich dort zu profilieren hat, um durch Memes kostenloses Marketing zu bekommen. Er kündigt Dinge an, von denen er weiß, dass sie dort sofort aufgegriffen werden, oder begibt sich in Situationen, von denen er weiß, dass sie auf jeden Fall Wellen schlagen werden. Zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Szene im Joe Rogan Podcast, als er sich einfach einen Joint angezündet hat. Deshalb haben es viele auch nicht so ernst genommen, als er vor bald einem Monat meinte, dass er Twitter kaufen möchte. Aber jetzt wissen wir ja, dass er es doch ernst gemeint hat.
Ja, voll. Also wenn mir das wer vor ein paar Wochen gesagt hätte, dass das passieren wird, hätte ich es nicht geglaubt. Naja, wem hat Twitter eigentlich gehört, bevor Musk es gekauft hat?
Twitter ist eine Corporation, also sowas wie eine Aktiengesellschaft in Österreich, wobei die Shares, also die Aktien, an der Börse gehandelt werden können, aber nicht müssen. Die Aktionäre haften in diesem Fall aber nur mit dem eingesetzten Kapital. Geht Twitter also pleite, werden im schlimmsten Fall die Aktien der Besitzer wertlos, aber sie müssen nicht ihr privates Vermögen verwenden, um das Unternehmen zu retten. Die Leitung einer Corporation übernimmt das sogenannte Board of Directors, also der Vorstand, dem jedoch anders als in Österreich kein Kontrollorgan auf die Finger schaut und der somit freie Hand hat. Es ist sogar möglich, dass alle Funktionen in diesem Board von einer einzigen Person übernommen werden.
Okay, das klingt aber eh schon nach einer ziemlichen Machtkonzentration in Wirklichkeit, auch vor der Übernahme eigentlich.
Ja, genau. Ursprünglich hat Musk eigentlich nur 9% der Twitter-Aktien gekauft und wollte in den Vorstand einziehen. Dann hätte er aber jedoch nicht mehr wie insgesamt 15% der Twitter-Aktien kaufen können und anscheinend hat er das vorgehabt, weil sonst hätte er jetzt nicht diesen Vorschlag gebracht. Und jetzt ist er doch nicht in den Vorstand eingezogen. Kurz darauf hat er aber angeboten, überhaupt alle Shares von Twitter für $54,20 pro Stück aufzukaufen. Und der aktuelle Vorstand von Twitter hat dem zugestimmt. Somit werden alle Aktionäre von Twitter zum Zeitpunkt der Übernahme mit eben diesen $54,20 pro Aktie ausbezahlt. Und Musk wird Twitter von der Börse nehmen. Es ist echt viel. Es gibt nämlich über 764 Millionen Aktien von Twitter.
Ja, das ist schon eine gescheite Summe.
Ja. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, was, wenn ich meine Aktien überhaupt nicht an Musk verkaufen will? Muss ich das überhaupt? Das kommt jetzt eben darauf an. Es gibt zwei Arten, was Musk da anstreben könnte. Nämlich einerseits das Delisting, also die Einstellung der Börsenaktivitäten. Dann könnten Aktionäre die Aktien einfach nicht mehr oder nur noch eingeschränkt an der Börse handeln. Oder eben den Squeeze-Out. Dann würde er, da gibt es ein paar Regularien, aber dann würde er da an alle Aktien kommen und dann müsste jeder diese Aktien verkaufen.
Und wie kann er dann diesen Squeeze-Out erreichen? Also wie kann er schaffen, dass er eigentlich alle dazu zwingt, dass sie ihm dann die Aktien geben?
Das kommt jetzt auf die Gesetze in dem Bundesstaat an, in dem Twitter registriert ist, nämlich Delaware. Dort ist es so, dass 90% der Aktionäre ihre Aktien freiwillig verkaufen müssen. Dann kann Musk eben diesen Squeeze-Out durchführen. Also wenn er über 90% der Aktien besitzt, dann kann er die anderen 10% dazu zwingen, sie ihm verkaufen zu müssen.
Spannend. Und das ist irgendwie, das ist gerade der Versuch, den er hat. Und das kann sein, dass er das schafft, aber es muss nicht sein, quasi.
Genau. Aber zum das schaffen muss er eigentlich hauptsächlich die größten Aktionäre überzeugen. Die drei größten Aktionäre bei Twitter derzeit wären die Vanguard Group, Musk selber und die Morgan Stanley Investment Management. Die haben insgesamt über 27% aller Twitter-Aktien gerade vereint.
Und was wäre der Vorteil von diesem Squeeze-Out für ihn?
Genau, also er präferiert den, weil er dann eigenständig Entscheidungen treffen kann, ohne sich vor Aktionären rechtfertigen zu müssen, weil es diese eben nicht mehr gibt und deshalb auch kein Vorstand, der ihm auf die Finger schaut. Vor diesem Szenario haben aber einige MitarbeiterInnen Angst, zum Beispiel die oberste Juristin bei Twitter, Viaya Gade, die auch für den Bann von Trump verantwortlich war, die hat sich nach der Bestätigung der Übernahme kritisch geäußert und vor allem den Plan, permanente Bannungen abzuschaffen. Darauf wurde sie beschimpft und rassistisch beleidigt.
Okay, wow, arg, dass er da auch so arg drüber fährt. Was ich auch spannend finde, ist, dass ja so profitgetrieben und auch nicht gerade basisdemokratisch sie ja schon davor war, wie Twitter organisiert war, also vor der Musk-Übernahme. Du hast ja gerade erzählt, dass da auch ein Vorstand mit reichen Investoren quasi ohne Kontrolle die Geschäfte in der Hand hatte. Was wird sich da jetzt überhaupt noch groß verändern? Ist es eine Gefahr für die Medienfreiheit, dass Musk das übernimmt? Beziehungsweise wie viel Sinn macht es überhaupt, von diesem Begriff zu sprechen in dem Kontext?
Ja, also Elon Musk hat während der Verhandlungen mit Twitter immer wieder von Meinungsfreiheit gesprochen und dass diese auf Twitter derzeit anscheinend nicht gegeben sei und dass er das ändern möchte. Er kritisiert hier hauptsächlich die Möglichkeit, dass man permanent gebannt werden kann, also sozusagen für immer von der Plattform geworfen wird. und die große Menge an Spambots, die natürlich auch immer wieder für politische Zwecke eingesetzt werden. Das klingt ja grundsätzlich mal nicht schlecht, aber was, wenn Musk eine Meinung nicht gefällt? Musk präsentiert sich zwar als Freiheitskämpfer, der auch seine KritikerInnen frei gewähren lassen will, aber deckt sich das eigentlich mit der Realität? Beispiele aus der Vergangenheit sprechen da nicht gerade dafür. 2018 zum Beispiel ist ein Mitarbeiter bei Tesla gefeuert worden, nachdem er angemerkt hat, dass beschädigte Batterien in das damals neue Modell 3 verarbeitet wurden. Und gerade dieses Jahr wurde ebenfalls ein Mitarbeiter bei Tesla gefeuert, der auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht hat, in dem der Tesla-Autopilot einen Fehler gemacht hat.
Okay, das klingt ja schon tatsächlich wie so Zensur par excellence eigentlich.
Aber nicht nur das ist fragwürdig. Musk möchte auch eine generelle Verifizierungspflicht auf Twitter einführen, um, wie er behauptet, Spambots entgegenzuwirken. Das heißt aber, dass jeder wahrscheinlich bei Anlegung eines Kontos sich ausweisen muss. Und das mag zwar auf den ersten Blick toll klingen, da die Spambots rauszuhauen, aber was ist mit Aktivistinnen in Ländern, in denen die von Musk so hochgelobte Meinungsfreiheit gar nicht gegeben ist? Oder auch mit Communities, die in manchen Teilen der Welt verfolgt werden? Wer wird sich noch trauen, online seine Meinung zu äußern, wenn diese verboten ist? Und man kann durch einen Klick herausfinden, wer hinter diesem Account steckt.
Mhm.
Twitter ist nämlich sehr wichtig für die Organisation von AktivistInnen. 2010 zum Beispiel wurde Twitter maßgeblich für die Organisation der Aufstände im arabischen Frühling genutzt. Denn in den sogenannten herkömmlichen Medien wurde natürlich nicht schlecht über die Diktatoren oder über Probleme wie Hungersnöte berichtet. Sie wurden nämlich von den jeweiligen Machthabern zensiert. Auf Twitter und Facebook konnten sich die Bürgerinnen von Tunesien über die missliche Lage austauschen und dadurch fühlten sie sich nicht mehr so alleine mit ihren Problemen und konnten eben eine Protestbewegung formen, die eine riesige Kettenreaktion auslöste, wie wir alle wissen. Mhm. Und klar, man kann jetzt sagen, dann sollen die halt einfach auf andere Plattformen ausweichen. Aber wie viele unabhängige Plattformen gibt es überhaupt noch? Meta, also Facebook, Instagram und WhatsApp, wird unter anderem von Mark Zuckerberg, dem 14. reichsten Menschen auf der Erde, geleitet. YouTube gehört zur Alpha, was wiederum von Larry Page und Sergey Brin angeleitet wird. Nummer 9 und 10 der weltweit reichsten Menschen. Und jetzt eben auch Twitter von Musk, dem reichsten Menschen der Welt. All diese Menschen können darüber bestimmen, was wir täglich online lesen, sehen und auch posten. Dadurch nehmen sie auch Einfluss auf Trends und in weiterer Folge auf unsere Denken.
Stimmt. Wenn jemand allein denkt, wie viel Zeit ich jeden Tag am Handy und da auf Social Media verbringe, es ist schon so ein großer Teil von der Realität, was online passiert. Und klar, je nachdem, was mir da angezeigt wird, egal ob im Feed, beim Suchen oder beim Videos schauen oder da nah am offensichtlichsten durch den Algorithmus geprägt, prägt es ja auch das Denken und das Bewusstsein, das man hat. Und ob dann die ganze Zeit erzählt wird, dass Leute wie Musk oder Mateschitz ihre Milliarden ja verdient haben, weil sie solche Genies sind, oder dass ihr Reichtum aus der Ausbeutung anderer passiert, ist schon echt der Unterschied auch im Denken und eigentlich ein massiv mächtiges Werkzeug. Und dass sie das so konzentriert in den Händen von einigen wenigen Reichen, darüber sollte man schon einmal mehr nachdenken.
Ja, aber es sind nicht nur soziale Netzwerke von der zunehmenden Konzentration in der Hand von weniger Superreichern, Alleinherrschern betroffen. Der Medienmogul Rupert Murdoch, dem vorgeworfen wird, mit seinen unzähligen Medienunternehmen wie The Sun und der Times in Großbritannien für den Brexit Stimmung gemacht zu haben oder in den USA mit Fox News für Donald Trump geworben zu haben, ist ein Beispiel für einen riesigen Einfluss von Superreichen auf die Printmedien. Der Kauf der Washington Post durch Amazon-Boss Jeff Bezos ist da auch nochmal ein Beispiel. Und apropos Trump, Musk hat verkündigt, dass er den Permanent Ban auf Twitter abschaffen möchte. Das würde eben heißen, dass Trump auch wieder zurück auf diese Plattform gehen könnte. Erste gebannte Republikaner haben es sogar schon probiert. Die Regelung ist aber zum Glück noch nicht eingeführt und deshalb konnten sie nicht zurückkommen.
Ich finde so, Leute von Plattformen zu verbannen, ist eh irgendwie nochmal so eine andere kritische Frage, die man diskutieren müsste. Weil was ich dann ja auch spannend finde dran, ist, ob es dann wieder später Bans geben wird, aber dann halt zum Beispiel gegen Linke, die sie irgendwie für Enteignung einsetzen oder halt irgendwie eben Musk oder anderen was entgegensetzen und dann vielleicht einmal erfolgreich werden damit.
Klar, die Gefahr besteht natürlich auch.
Voll, aber zurück zu Musk und seinem Twitter-Plan. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass Twitter eigentlich nicht so das beste Investment ist, weil Twitter hat bis 2017 und seit 2020 eigentlich jedes Jahr Verluste gemacht und dazwischen nie mehr als so 1,5 Milliarden Dollar Gewinne im Jahr. Und angesichts von dem absurden Kaufpreis, den er da bezahlt hat, sind es jetzt keine prickelnden Zahlen. Warum steckt Musk da so viel Geld rein? Steckt da irgendwie eine Ideologie dahinter? Kann er das Ganze dann doch geschäftlich nutzen? Oder ganz überspitzt gefragt, ist er einfach ein bisschen crazy und durchgeknallt?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, die Durchgeknalltheit von Musk hat, glaube ich, nicht wenig zu seinem Erfolg beigetragen. Vor allem jetzt in der Meme-Kultur fallst du mehr auf, je durchgeknallter du bist. Die ganze Presse ist jetzt aber natürlich nicht der einzige Grund. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist er nicht der einzige Superreiche, dem ein großes Medienunternehmen gehört. Und es ist kein Zufall, denn wie Jim Morrison schon gesagt hat, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Verstand. Und als Unternehmer den Verstand von Millionen potenziellen Kundinnen zu kontrollieren, ist sicher von Vorteil. Aber Musk hat auch schon verkündigt, neue Monetarisierungsformen einführen zu wollen. Er möchte zum Beispiel kostenpflichtig machen, dass Tweets auf anderen Plattformen eingebettet werden. Und angeblich überlegt er sich auch, die Premium-Variante von Twitter, also Twitter Blue, günstiger und werbefrei zu machen, um mehr Userinnen zu motivieren, diese zu nutzen. Natürlich sind auch die ganzen Daten, die Twitter sammelt, nicht unnütz für Musk. Schließlich sind Daten das neue Gold. Und Twitter sammelt nicht wenig. Einerseits natürlich die Interaktionen, die du auf der Plattform tätigst, also die Direktnachrichten oder die Tweets. Aber auch von wo du tweetest, die Kontakte in deinem Telefon, welche Geräte du nutzt, welche Webseiten du sonst noch so besuchst. Und das ist natürlich eine ganz gute Goldgrube. Aber ich glaube auch, dass Musk denkt, etwas Gutes zu tun. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass er selber glaubt, was er in Bezug auf die Meinungsfreiheit behauptet. Ich meine, wenn ich so viel Geld hätte und somit ein Mittel, eine große Masse von meinen Weltanschauungen zu überzeugen, wäre es schwierig, das nicht zu tun. Schließlich denke ich ja auch, dass meine Ansichten der Menschheit helfen würden. Sonst wären sie nicht meine Ansichten und das ist das Gefährliche an dem Ganzen, denke ich.
Ich finde, wenn man so den Musk seine Tweets in letzter Zeit anschaut, da spricht schon sehr viel irgendwie Überzeugtheit von sich selbst und den eigenen Ansichten heraus.
Genau, aber es ist ja schließlich jeder von sich selber und seinen Ansichten überzeugt, oder? Oder zumindest von seinen Ansichten, von sich selber vielleicht.
Ja, aber da kommt dann so ein bisschen Größenwahn und ich muss das jemandem aufdrücken und wie ich das mache, für den oder dazu.
Klar.
Und er ist ja immerhin nicht der Einzige, der das in die Richtung macht, oder?
Genau, vor allem in der Tech-Szene des Silicon Valleys. Ein krasses Beispiel dafür ist wohl Peter Thiel, der jetzige Chef von Sebastian Kurz und gemeinsam mit Elon Musk Mitbegründer von PayPal. Thiel steht für einen krass antidemokratischen Politikansatz, nachdem nicht die Masse der Bevölkerung, sondern wenige geniale Unternehmenspersönlichkeiten entscheiden sollten, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt. Interessant ist dabei auch, dass sich Thiel, anders als viele Ideologen des Kapitalismus vor ihm, nicht auf die freie Konkurrenz am Markt als optimalen Steuerungsmechanismus für die Gesellschaft beruft. Thiel gibt nämlich gar nichts auf Konkurrenz. Sein Idealtyp sind große, monopolistische Unternehmen, die sich nicht um Konkurrenz scheren müssen, sondern sich ungestört um ihre eigenen Projekte kümmern können. Diesen messiasartigen, antidemokratischen Gestaltungsanspruch findet man auch bei Musk. Und das ist kein Zufall. Thiel war nicht nur Geschäftspartner von Musk. Der Thiel-Biograf Max Schafkin beschreibt Thiel als die einflussreichste Person für die Entstehung der typischen Silicon Valley-Ideologie. Aber wieder zurück zu deiner Frage. Ich glaube nämlich schon, dass sich Musk bei Twitter ungenutzte Potenziale erhofft, zum Geld zu kommen. Die Übernahme um diesen enorm hohen Preis könnten wir uns wahrscheinlich nicht rechtfertigen.
Ich würde auch noch gern kurz beim Kaufpreis bleiben. 46 Milliarden US-Dollar sind so, so extrem viel Geld. Damit könnte man zum Beispiel die 10 größten Fußballvereine der Welt kaufen und man hätte noch immer einige Milliarden übrig. Wie hat sich Musk das überhaupt auf die Schnelle leisten können? Seine Fans betonen ja immer gern, dass sein Geld nicht so lose am Konto rumliegt, sondern vor allem in Tesla-Aktien steckt, also der gar nicht so liquide ist. Wie kommt Musk an so viel Cash und wieso werden Musks Unternehmen überhaupt so hoch bewertet, also dass sie so viel wert sind?
Ja, bei diesen Aussagen von seinen Fans ist, finde ich, vor allem wichtig, in welchem Kontext die das behaupten, nämlich wenn es um Steuern geht. Im Jahr 2018 soll Musk gar keine Einkommensteuer gezahlt haben, da man die in den USA nicht auf Vermögenszuwächse, die beispielsweise mit Aktien verdient werden, zahlen muss. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Musk letztes Jahr einige Tesla-Aktien liquidiert hat und dadurch eine erhebliche Summe auch an Steuern gezahlt hat. Mhm. Aber dazu, wie er sich das überhaupt leisten konnte, Ein Großteil des Geldes stellt Musk mit Hilfe von Krediten, deren Sicherheit die Aktien dann sind. Dadurch muss er diese nicht verkaufen und kann mit denen immer noch Geld machen. Und er bekommt das nötige Kapital, um Twitter zu kaufen. Aber einen Teil muss er auch durch Aktienverkäufe finanzieren. Den Teil versucht er aber natürlich so klein wie möglich zu halten, dass er so viele Aktien wie möglich behalten kann.
Ja, macht Sinn.
Weshalb die Aktienkurse von Musks Unternehmen so hoch sind, lässt sich rational gar nicht erklären. Wenn man zum Beispiel Tesla und VW vergleicht. Tesla wird von den Börsen gerade mit über 900 Milliarden US-Dollar bewertet und ist damit der mit Abstand wertvollste Autobauer. Während es im ersten Quartal 2022 einen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar erzielen konnte. VW hingegen wird bei einem Gewinn von fast 9 Milliarden US-Dollar, also weit mehr als doppelt so viel wie bei Tesla, mit etwas mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewertet. Also laut Börse ist Tesla 10-mal so viel wert wie VW, obwohl VW fast 3-mal so viel Gewinn macht und unvergleichlich mehr Autos herstellt. Auch wenn man zukünftige Wachstumspotenziale mit einbezieht, ist es schon ein echt krasses Missverhältnis.
Okay, ja, das klingt in Wirklichkeit echt absurd. Also eigentlich schon fast ein bisschen irrational von allen Leuten, die da Geld anlegen. Zumindest klingt es von den Säulen her so. Warum ist das so?
Ich denke, dass da zwei Faktoren eine Rolle spielen. Einerseits hoffen viele auf die Energiewende und den Faktor, den Elektrofahrzeuge darin spielen werden, auch mit Hilfe staatlicher Förderungen und Politikmaßnahmen. Andererseits ist Musk für viele eine Art Hoffnungsträger. Nach dem 20. Jahrhundert, in dem der Kalte Krieg dafür gesorgt hat, dass der Westen und der Osten sich mit in allem übertrumpfen wollten und dadurch eine Mentalität des Schaffens existierte, ist die Politik heute weniger ambitioniert. Auf dem Mond waren wir schon, was sollen wir da noch machen, so auf die Art. Musk stellt sich dem aber entgegen und will zum Mars. Dadurch haben viele das Gefühl, dass er für eine utopische Zukunft steht, in der wir alle auf verschiedenen Planeten leben und es keinen Rohstoffmangel gibt. Es ist, denke ich, kein Zufall, dass der Börsenwert von Tesla sich seit Beginn der Corona-Pandemie fast verzehnfacht hat. In Zeiten, in denen die Zukunft, also die Art, wie wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten leben und wirtschaften, so unsicher ist, hat es irgendwie geschafft, das Leben visionär zu pachten. Dazu kommt, dass im Zuge der Corona-Krise eine enorme Konzentration auch auf den Aktienmärkten passiert ist. Der Boom der letzten beiden Jahre wurde vor allem von einigen enorm großen Konzernen, viele davon aus der Tech-Branche, angetrieben, die einerseits aus der Krise Profit schlagen und andererseits sich als sichere Häfen sehen. Tesla war eins von diesen Unternehmen. Faktisch heißt das natürlich, dass die Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht in den Händen von wenigen sich in den letzten beiden Jahren nochmal dramatisch zugespitzt hat. Vergessen darf man dabei auch nicht den generellen Boom auf die Aktienmärkte seit der Finanzkrise von 2008. Die großen Aktienindizes sind um ein Vielfaches schneller im Wert gewachsen als die gesamte Wirtschaft. Das wurde vor allem von den Zentralbanken angetrieben, die Unmengen an Geld in die Aktienmärkte gepumpt und oft eben direkt in die Taschen von Superreichen wie Elon Musk gepumpt haben. Musk hat zwar besonders stark profitiert, er ist hier aber nur die Spitze des Eisbergs. Zum Verhältnis von Aktienkursen und Zentralbankpolitik gibt es aber, glaube ich, schon eine Podcast-Folge, oder?
Ja, genau. Da war die Tanja Reiter zu Gast bei der Folge Haus des Geldes. Also schwere Empfehlung, nochmal reinzuhören. Elon Musk, der polarisiert ja. Für viele ist er so ein Symbol für so unsägliche Ungleichheit und viel von dem, was in unserer Welt so schief läuft. In manchen Kreisen hingegen wird er eigentlich regelrecht vergöttert und zu so einem modernen Helden hochstilisiert, dem man nacheifert. Schauen wir uns vielleicht dieses Phänomen nochmal genauer an. Warum ist es so? Wie kannst du dir den Kult um Elon Musk erklären?
Naja, wie gesagt, Musk weiß eben, wie er mit dieser Meme-Kultur zu spielen hat. Er wirkt auf viele schon fast wie eine Comicfigur. Je nach Standpunkt wird er entweder als der reale Tony Stark, also Iron Man, oder Lex Luthor, ein Gegenspieler von Superman, gesehen. Mhm. Über die Jahre hat Musk schon viele Memes produziert. Von ihm joint rauchen dem Joe Rogan Podcast, dem Not a Flamethrower Flammenwerfer, dem Namen seines Kindes und vielen weiteren. Es gibt wenig, das Musk macht, das nicht irgendwo als Meme endet. Das nützt seiner Bekanntheit natürlich extrem und es bringt ihm auch viel Geld, so wie seine Spielchen mit Kryptowährung. Er kauft eine Kryptowährung, lobt diese auf Twitter zum Himmel, sodass andere auf den Zug aufspringen. Der Preis schießt in die Höhe und er kann es mit ordentlichem Gewinn wiederverkaufen. Durch diese ganze Inszenierung wirkt er aber auch wie ein ganz normaler Typ von nebenan. Jemand, der eben über die gleichen Jokes lacht wie wir und dessen Lebensstandard auch für uns erreichbar ist. Ohne einer, der in der Welt von Superreichen irgendwie fehl am Platz wirkt, nicht dasselbe glatt polierte Image wie die anderen hat. Durch sein kontroverses Auftreten verbindet man eben Emotionen mit ihm, egal ob jetzt positiv oder negativ.
Ja, voll. Es erinnert mich so ein bisschen an Boris Johnson, der ja auch nicht so wie der klassische Politiker in Großbritannien wirkt, einfach durch die Art und Weise, wie man auftritt. Also, dass man da so ein eigenes Image hat, was einem näher macht, auch zu den quasi normalen Leuten.
Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Dazu kommt aber, glaube ich, auch noch, was ich vorher schon gesagt habe. Musk verkörpert irgendwie, dass er noch einen Gestaltungsanspruch und eine Idee hat, in welche Richtung die Gesellschaft sich entwickeln soll. Das ist etwas, was Staaten und Parteien, die sich jahrzehntelang als passiver Manager im Dienst oder Marktkräfte verstanden haben, schon lange nicht mehr behaupten oder liefern. Ein langfristig ausgerichtetes politisches Programm, das eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft vorzeichnen soll, hat heute eigentlich kaum noch jemand. Die Lücke kann Musk eben oft auf lächerliche Art und Weise füllen, auch wenn er das Versprechen auf grundlegende gesellschaftliche Veränderungen natürlich nicht einlösen kann oder wird.
Das stimmt. Und eigentlich ja traurig, dass genau diese Zukunftsvision in der Politik so fährt und dann gefüllt wird, genau von solchen Leuten in Wirklichkeit. Abschließend stellt sich für mich dann aber auch wieder die Frage, was so eine linke Position zu dem Thema wäre. Also sollen wir die Elon Musk-Übernahme skandalisieren oder macht es vor dem Hintergrund von einer Medienlandschaft, die eh sowieso von wenigen Konzernen und Superreichen kontrolliert wird, nicht eher nur die Spitze des Eisbergs aus, dass er jetzt Twitter gekauft hat? Und wie sollen wir generell eigentlich damit umgehen, dass so viele Zeitungen, TV-Sender und soziale Netzwerke eigentlich direkt den Interessen des Kapitals zugeordnet sind?
Also als Linke finde ich diese Übernahme extrem problematisch, wie ich eigentlich alles problematisch sehe, wo eine oder wenige Personen so viel Macht und Einfluss auf den einen Bereich unseres Lebens haben. Gerade die Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, wie autoritär und willkürlich Musk mit GegnerInnen verfahrt, machen mir da bezüglich Twitter schon Sorgen. Andererseits ist das Unternehmen vorher schon von wenigen Superreichen kontrolliert worden. Die haben sich halt nur ihre Macht geteilt. Dazu kommt, dass Musk ja nur einer von vielen ist. Wer sich über ihn aufregt, muss sich auch über Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Rupert Murdoch aufregen und schließlich erkennen, dass die Kontrolle von großen Unternehmen durch superreiche System hat. Dass so viele Medienkonzerne dem Kapital untergeordnet sind und auch den Content in die entsprechende Richtung lenken, wird sich in unserer kapitalistischen Welt nicht so schnell ändern. Aktuelle Beispiele, wie mit linken Accounts auf Facebook oder Instagram verfahren wird, macht mir auch nicht viel Hoffnung, dass uns diese Konzerne keine Steine in den Weg legen würden. Sollten wir als Linke wieder erfolgreich werden? Ich denke, wir müssen uns da auch mittelfristig überlegen, was Alternativen oder ergänzende Formen des politischen Austauschs sein könnten, als auch hinsichtlich eigener, wirklich unabhängiger Medien. Und das zeigt uns auch, wie wichtig Netzwerke vor Ort und persönliche Kontakte und Aktionsformen weiterhin sein werden. Die lassen sich nämlich nicht so leicht blockieren oder moderieren wie Inhalte auf Twitter oder Instagram.
Das stimmt auf jeden Fall. Also das können wir uns auch gleich als Auftrag mitnehmen, raus auf die Straße zu gehen und mit Leuten direkt zu reden. Und eine Sache, die man auch mitnimmt von dem heutigen Podcast, ist schon, dass jetzt Elon Musk, die Twitter-Übernahme von ihm, jetzt keine neue Qualität irgendwie der Medienlandschaft ist, sondern eigentlich Ausdruck und Teil von einem System, wo sowieso ganz, ganz viel falsch läuft und ganz viel Macht in den Händen von einigen wenigen in der Medienlandschaft konzentriert ist. Danke, 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 liebe Lea, dass du heute im Podcast zu Gast warst und so das Phänomen Elon Musk dann trotzdem mit seiner Twitter-Übernahme für uns eingeordnet hast. Außerdem, was ich jetzt, bei wem ich mich melden muss, wenn ich Fragen zu Meme-Culture habe. Also sehr, sehr schön, dass du heute da warst, Lea.
Danke, hat mir auch gefreut.
Das war's ja schon, die aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt ganz frisch nächsten Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Oder einfach auf unserer Website unter www.jungelinke.at. Und passend zu den steigenden Temperaturen planen wir auch gerade schon wieder intensiv an unserer jungen Linken Summer School. Bei der Summer School gibt es von Schulschluss bis zum Volksstimmfest 30 Wochenendseminare in ganz Österreich. Also das perfekte Sommerprogramm. Wir organisieren das Programm, Anreise, Unterkünfte und kochen vor Ort leckeres Essen. Vieles von dem machen wir als junge Linke schon selbst. Aber für manches brauchen wir Geld. Deshalb sammeln wir gerade Spenden für die Junge Linke Summer School. Mit 25 20 € kann man einer Person die Anreise ermöglichen und mit 50 € sogar schon das ganze Seminar und die Teilnahme daran. Also wenn ihr zufälligerweise einen Elon Musk als Onkel daheim habt oder sonst auch einfach irgendwen, der uns und unsere Arbeit cool findet und unterstützen möchte, dann erzählt es doch gerne weiter. So können wir nun mehr jungen Leuten ermöglichen, dass sie politisch aktiv werden, sie engagieren und zur Summer School kommen. Bald ist das Programm für die Summer School 2022 auch schon online. Ich freue mich schon drauf, genauso wie auf die Podcast-Folge nächsten Sonntag. Wir hören uns dann. Ciao!